Offenbarung, Kapitel 17, die Verse 1 bis 6. Und es kam einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen hatten, redete mit mir und sprach: Komm, ich will dir zeigen das Gericht über die große Hure, die an vielen Wassern sitzt, mit der die Könige auf Erden Hurerei getrieben haben. Und die auf Erden wohnen, sind betrunken geworden vom Wein ihrer Hurerei. Und er brachte mich im Geist in die Wüste. Und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen. Das war voll lästerlicher Namen und hatte sieben Häupter und zehn Hörner. Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und geschmückt mit Gold und Edelsteinen und Perlen. Und hatte einen goldenen Becher in der Hand, voll von Gräuel und Unreinheit ihrer Hurerei. Und auf ihrer Stirn war geschrieben ein Name, ein Geheimnis, das große Babylon, die Mutter der Hurerei und aller Gräuel auf Erden. Und ich sah die Frau, betrunken vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu. Und ich wunderte mich sehr, als ich sie sah. Der Herr segne sein Wort an uns allen. Amen. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, es geht heute um Glaubensabfall. Das ist kein ganz attraktives Thema. Aber ich möchte klar machen, dass es eine reale Gefahr ist, die sich durch die ganze Geschichte Gottes mit der Menschheit hindurchzieht, beginnend bei Adam und Eva. Aber eine Gefahr, die natürlich auch in der Gemeinde Jesu da und dort vor der Türe lauert. Und wir können, wenn wir die Offenbarung uns ansehen, viel lernen, wie man sich vor Glaubensabfall schützen kann. Und ich hoffe, es ist niemand unter uns, der denkt, das beträfe ihn nicht. Da kann man dann nur sagen, wer steht, der soll zusehen, dass er nicht falle. Also Glaubensabfall, eine furchtbare Möglichkeit. Hier habe ich ein ganz kleines Büchlein. Das heißt, der Rückfall aus der Gnade, von einem alten orthodoxen Glaubensvater, Johann Jakob Rambach. Dieses Büchlein hat mir Horst Grote geschenkt. Und hier unsere Gottesdienstteilnehmer erinnern sich noch an Horst Grote. Ein Glaubensheld sondergleichen. Er würde mir jetzt dieses Wort verbieten, aber ich sage es trotzdem. Ich habe so viel von ihm gelernt. Und als er mir das geschenkt hat, habe ich mir zunächst gedacht, warum schenkt er mir das? Der Rückfall aus der Gnade, das heißt eben der Abfall aus dem Glauben. Er wollte ganz offensichtlich mir einen wichtigen brüderlichen Dienst tun und sagen: Pastor Kochlovius, bitte beachten Sie das Thema, beachten Sie die Gefahr und besinnen Sie sich täglich auf die Gnade Gottes, aus der wir leben. Wir leben nicht aufgrund unserer Bekehrung, wir leben nicht aufgrund unseres guten Willens und wir leben nicht aufgrund unserer guten Taten, sondern wenn wir leben und wenn wir froh und frei und fröhlich als Gotteskinder leben, dann ist es eben die reine Gnade Gottes. Ja, muss es jetzt viele Beispiele geben von Menschen, die im Glauben Schiffbruch erlitten haben. Ich vermute, dass wir alle mehr oder minder uns an solche Menschen erinnern. Es ist kein leichtes Thema. Ich denke an einen früheren Freund, der mittlerweile verstorben ist, der einen so wunderbaren Anfang im Glauben genommen hat und der dann sich immer mehr verschloss. Aber wir wollen vielleicht ein bekanntes Beispiel uns nochmal vor Augen führen. Und dann nehme ich einfach mal Charles Darwin. Charles Darwin hat sich vom christlichen Glauben verabschiedet. Und das war nicht ohne Tragik. Das ging natürlich schon durch seine Forschungen in seinen frühen Jahren los, aber er war ein gottgläubiger Mensch. Und er hat zunächst über Jahre hindurch seine Ideen und seine Auffassung von der Entwicklung der Lebewesen durch Mutation und Selektion mit seinem Gottesglauben vereinbaren können. Dann kam ein tragischer Schlag in seiner Familie, nein, seine Lieblingstochter starb. Und das hat ihn zeitlebens nicht mehr losgelassen. Und dann kamen immer mehr Einschätzungen, immer mehr Erfahrungen, immer mehr Gedanken hinzu, die ihn immer mehr von Gott entfremdeten. Es gibt ja eine Autobiografie von Charles Darwin. Und ich zitiere mal. In dieser Zeit war ich allmählich zu der Sicht gelangt, dass das Alte Testament aufgrund seiner offensichtlich falschen Weltgeschichte nicht glaubhafter war als die heutigen Bücher der Hindus oder die Glaubensinhalte der Barbaren. Ich kam nach und nach zur Ablehnung des Christentums als göttlicher Offenbarung. Und so kroch der Unglaube sehr langsam über mich, war aber zuletzt vollständig. Das ging so langsam, dass es mir keine Not machte. Und ich habe seither nie auch nur eine einzige Sekunde gezweifelt, dass mein Entschluss richtig war. Ich kann in der Tat kaum verstehen, wie irgendjemand wünschen sollte, das Christentum sei wahr. So hat sich dieser Mann, der ja heute so glorifiziert wird, über den Glauben geäußert am Ende seines Lebens, nachdem er in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen war und zunächst natürlich als Christ sich selbst verstand und bestimmt auch anzusprechen war. Glaubensabfall, eine furchtbare Möglichkeit. Wenn wir in die Geschichte des Volkes Israel mit Gott hineingucken, oder anders gesagt, in die Geschichte Gottes mit Israel, da ist natürlich auch von viel Abfall die Rede. Die Propheten klagen und Gott spricht direkt durch die Propheten seine Klage aus. Sie bauen sich Zisternen und mich, die Quelle des lebendigen Wassers, verlassen sie. Jeremia 2,13 ist eine dieser berühmten Stellen. Und eine Stelle, die nun ganz direkt schon in die Offenbarung hineinführt, die finden wir bei Jesaja. Gleich im ersten Kapitel, Jesaja 1,21, da wundert sich Gott in einer göttlichen Verzweiflung. Wie kann das wohl zugehen, dass die treue Stadt, und damit meint er Jerusalem, zur Hure geworden ist? Gott selber stellt diese Frage. Wie kann denn das zugehen, dass jemand, der ein fröhliches Gotteskind ist, der so viel Gutes aus der Hand Gottes empfangen hat und sich dessen bewusst ist, wie kann denn das sein, dass der durch plötzliche Lebenskrisen oder Erfahrungen wieder alles vergisst und nicht nur vergisst, sondern ins Gegenteil, in eine Ablehnung des christlichen Glaubens hineinrutscht. Wie kann denn das überhaupt möglich sein. Dass es möglich ist, das wissen wir aus dem biblischen Zeugnis, aber, wie ich meine, auch aus Biografien von Christen, die das nun leider erlebt haben. Und jetzt will ich noch nicht gleich in die Offenbarung einsteigen, sondern zunächst natürlich uns selber fragen, wie schützen wir uns vor Glaubensabfall? Kann man sich überhaupt schützen vor Glaubensabfall? An diesen Sätzen von Darwin ist ja das sehr bewegend, dass er sagt, das war ein schleichender Prozess, ohne dass ich ihn richtig benennen konnte. Schritt für Schritt entwickelte ich mich weg von dem Urgrund meines Lebens, bis er dann schließlich in diesen ja offensichtlichen und offenen Hass auf das Christentum hineinmündete. Ja, wie schütze ich mich? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass wir täglich die Gnade Gottes brauchen. Und ich weiß nur, dass ich als Kind ein Gebet gesprochen habe, das wahrscheinlich ein Stück Geheimnis meines Lebens dann geworden ist. Lass mich dein Sein und Bleiben, du treuer Gott und Herr. Von dir lass mich nichts treiben, halt mich bei deiner Lehr. Herr, lass mich nur nicht wanken, gib mir Beständigkeit. Dafür will ich dir danken, in alle Ewigkeit. Als ich 9 oder 10 oder 11 war, habe ich dieses Gebet abends gesprochen. Von meinen Eltern kam das nicht, das kam von der Religionslehrerin. Ich habe es gesprochen. Ich weiß nicht, wie viel ich geglaubt oder nicht geglaubt habe. Aber ich weiß, dass die Gnade Gottes mit diesem Gebet angerufen wurde. Und dass Gott das ganz offensichtlich erhört hat. Ich kann nicht für meine Zukunft sprechen, aber ich bin jetzt seit 1970 im Glauben. Das ist ja nun auch schon ein bisschen. Ich habe noch keine Glaubenskrise durchmachen müssen. Da kann ich nur sagen, Gott, Lob und Dank. Du hast mein schwaches Kindergebet erhört. Gib mir Beständigkeit. Also wenn ich eine Empfehlung geben will, dann sage ich, sprich dieses Gebet. Lass mich dein Sein und bleiben. Du treuer Gott und Herr, ich bin nicht treu, aber du bist treu. Von dir lass mich nichts treiben. Halt mich bei deiner Lehr. Herr, hilf, dass mir dein Wort immer wichtig bleibt. Lass mich nur nicht wanken, gib mir Beständigkeit. Dafür will ich dir danken in alle Ewigkeit. Das war vielleicht, bitte schön, auch den Dank für jedes Jahr, das wir im Glauben verleben dürfen und dürften, nicht vergessen. Vergiss nicht zu danken, dem ewigen Herrn. Ja, nun wollen wir aber allmählich uns dem Text nähern. Der Glaubensabfall Jerusalems steht zunächst zur Debatte. Diese Jesaja-Stelle, die ich ja gerade schon zitiert habe, wo Gott selbst ja seiner göttlichen Verzweiflung Ausdruck verleiht. Wie kann denn das sein, dass diese treue Stadt, die so viel Gutes von mir empfangen hat, sich plötzlich in das Gegenteil verkehrt? Die treue Frau wird zur Hure. Und wenn man dann diese Stelle bei Jesaja näher ansieht, dann merkt man, woran sich dann dieser Glaubensabfall festmacht. Interessanterweise ist das zunächst ganz alltäglich. Das ist jetzt nicht gleich die ganz große Glaubenskrise gewesen der Menschen damals. Nein, da wird gesagt, da wird Wasser in Wein hineingebanscht und da wird gestohlen und da gibt es keinen Schutz und keinen Rechtsbeistand mehr für Witwen und Waisen bei euch. Interessant. In solchen Verhaltensmustern kündigt sich Glaubensabfall an. Da ist es schnell messbar. schnell erlebbar. Alles das geht natürlich dann langsam vor sich. Und wenn ich mir heute Europa angucke, also ich musste gar nicht lange überlegen. Da habe ich so viele Parallelen gesehen, ja, zu diesen drei Kennzeichen des Glaubensabfalls. Betrug, Diebstahl, mangelnder Schutz für die Schwachen. Dass mir das ja richtig als Last auf die Seele kam. Wie ging denn die Krise Europas los? Wissen wir das noch? Mit Betrug. Griechenland hat betrogen, ja, und hat sich hineingemogelt in die europäische Gemeinschaft. Ein Betrugsmanöver allerersten Ranges. Und der Chefstatistiker, der das vor ein paar Jahren mal schwarz auf weiß auf den Punkt gekriegt hat, hat jetzt von der griechischen Regierung ein Strafverfahren an den Hals gehängt bekommen. So sieht das heute aus. Diejenigen wenigen, die noch die Wahrheit sagen, kriegen ein Strafverfahren. Diebstahl. Ich spreche jetzt einfach mal sehr direkt. Wenn ich an die 150 oder an die 200 Milliarden denke, die man in dieser sogenannten Finanzkrise Griechenland zugewendet hat, ist es was anderes als Diebstahl? Man verkauft uns das als Kredit, die irgendwann mal zurückgezahlt werden, aber kein Mensch glaubt daran und trotzdem wird es behauptet, das ist Diebstahl in Reinkultur. Unser Geld wird verschleudert. Wenn das kein Diebstahl ist, was ist denn dann noch Diebstahl? Ja, und wie war es hier in Jerusalem? Die Witwen, die Waisen, die Schwachen wurden nicht mehr geschützt. Wie sieht es in Europa aus? Wo gibt es noch einen nennenswerten Schutz für die Kinder im Mutterleib? Abgeschafft! Abgeschafft! Dieses Europa wird gebaut auf Hunderttausenden von Embryonenleichen. Das kann da nicht gut gehen. Da ist auch ein Glaubensabfall, aber in einem ziemlich großen Ausmaß im Gange. Wir sind Teil dieses Abfallprozesses und er geht so langsam und so schleichend und es geht uns allen so gut, dass kaum einer diesen Prozess noch erleidet und erlebt. Das ist schon eine Tragik für sich. Ja, und dann heißt es natürlich bei Jesaja noch, dann seid ihr auch noch in die Gärten spaziert und habt dort Hurerei getrieben. Das ist nicht die Hurerei zwischen Mann und Frau. Das ist der Baalskult, der in den Wäldern stattfand. Bin gespannt, wann Europa sich zum offenen Götzendienst bekennt. Dann wollen wir jetzt mal weitermachen. Und ich möchte über diese zwei Bildworte etwas sagen. Frau und Hure. Das ist ja nun, wie soll ich sagen, sehr markant und sehr beeindruckend, dass hier ein Volk, eine Stadt mit einer Frau oder eben auch mit einer Hure verglichen wird. Da muss man sich hineinversetzen in das Alte Testament, in die Denkweise der Menschen damals, die natürlich in solchen Bildern gedacht und gelebt haben. Die haben nicht in abstrakten Begriffen gelebt. Nein, die haben sich das so gedacht und vorgestellt. Eine Frau, von Gott geschaffen, zur Ehefrau, geht rein in die Ehe und schenkt sich ihrem Mann und wird Mutter. Ein wunderschönes Bild, nicht wahr? Ein Bild des Segens. Und die Hure, die sich jedem andient. Diese zwei Bildwörter tauchen öfters im Alten Testament auf. Man muss da mal die Konkordanz angucken. Einfach unter Stichwort Frau und Stichwort Hure. Und da wird einem ein Kapitel ganz besonders richtig als Last aufs Herz gelegt. Das ist Hesekiel 16. Hesekiel 16, ein Riesenkapitel, wo Gott durch den Propheten die Geschichte und die Geschicke Israels nachmalt mit diesen beiden Bildworten. Ich habe dich gezeugt, ich habe dich geboren, du warst ein nacktes Windelkind, du lagst in deinem Blut, ich habe mich über dich gebeugt, ich habe dich sauber gemacht, ich habe dich aufgewachsen, ich habe dich ernährt und du bist an meiner Seite groß geworden und ich habe dich beschützt vor deinen Feinden. Das ist die Urgeschichte Israels, nicht wahr, in Ägypten. Das ist sehr bewegend nachgezeichnet da in Hesekiel 16. Aber dann wurdest du schön, dann wurdest du groß, dann hast du gemeint, du würdest mich nicht mehr brauchen. Und dann hast du dich anderen Männern angedient. Das ist natürlich alles bildhaft gemeint. Dann hast du mit den Völkern in deiner Umgebung Verträge geschlossen, hast ihre Kulte übernommen und hast gemeint, du würdest mich nicht mehr brauchen. Und das sind ganz harte Worte dann zu finden, ja, wo die Hurerei Israels dann wirklich bis zum Exzess dargestellt wird. Das ist schon dramatisch. Also haben wir hier, und ich bin jetzt im Grunde genommen schon direkt in der Auslegung, wir haben hier die Begründung dafür, dass in der Offenbarung jetzt plötzlich wieder diese Begriffe auftauchen. Frau und Hure. Ohne das Alte Testament würden wir das ja überhaupt nicht verstehen können. Aber ich denke, wir kennen andere Begriffe. Wir kennen Sacharja 4,4, schöner Weihnachtstext, nicht wahr? Tochter, zieh und freue dich. Tochter, ja, ist ja auch die Frau, die reine Frau. Oder Jeremia 31, kehr zurück, Jungfrau Jerusalem, Jungfrau Jerusalem. Da wird auch wieder dieses Bildwort von der Frau verwendet. Warum willst du dich verirren auf deinen eigenen Wegen? Komm doch zurück zu mir. Lauter Werbetexte um Israel. Ja, also ich denke, das sind wichtige Voraussetzungen, um überhaupt einen Blick zu kriegen, dass hier in der Offenbarung plötzlich, die ja von der allerletzten Zeit spricht, die Rede ist von einer großen Hure. Wie soll man den Satz sonst verstehen, nicht wahr? Wenn nicht vom Alten Testament her. Aber ich fange jetzt noch gar nicht bei der Hure an. Ich gehe erst zum Gegenstück. Ich rede von der Frau. Und jeder, der die Offenbarung in die Hand nimmt, der weiß das und der sieht das sofort, dass von einer Frau die Rede ist. Offenbarung 12, nicht wahr? Dieses Frauensymbol mit Sonne, Mond und Sternen begleitet. Das ist ja schon augenscheinlich, markant und bewegend. Und die ist schwanger und dann gebiert sie etwas Männliches. Und der Teufel steht daneben und wartet drauf, dass er das gleich auffrisst. Wer würde sich nicht schon mal Gedanken gemacht haben über dieses merkwürdige Bild in Offenbarung 12? Was kann das denn sein? Und wenige Kapitel später kommt dann die Hure. Nicht wahr? Erst die Frau und dann die Hure. Das können wir jetzt, glaube ich, schon ein bisschen besser nachvollziehen. Was ist denn mit der Frau? Ich will einen kleinen Erklärungsversuch starten. Die Frau mit der Sonne, mit dem Mond und mit den Sternen begleitet. Das ist eigentlich ein Zukunftsbild für das Volk Israel. Das Volk Israel ist berufen auf der neuen Welt, die kommen wird, wenn Jesus wiederkommt, die Völker zu lehren. Und es gibt doch dieses schöne Wort in Daniel 12, Vers 3. Und die da viele Lehren, die werden sein wie die Sterne am Himmel. Nicht wahr? Kennen wir doch dieses Wort. Und das ist genau hier gemeint. Diese Sterne. Hat schon mal jemand darüber nachgedacht, warum die Menorah so ein wichtiges Symbol für Israel ist? Wissen wir das eigentlich, warum dieser Leuchter das große Symbol für Israel ist? Ist doch ganz klar, sage ich mal, nicht wahr? Das sind sieben Kerzen, sieben Leuchter, die die Berufung Israels darstellen, Licht zu sein für die Welt. Licht zu sein für die Welt. Ein Leuchter ist doch nicht für sich selbst da. Ein Leuchter ist dazu da, Licht in diese Welt zu bringen. Und das ist die Berufung Israels. Wir würden alle gar nicht hier sitzen, wenn wir nicht die Bibel hätten, wo Israel ja schon aktiviert worden ist durch den Heiligen Geist, Licht zu spenden für die Welt. Aber das wird noch in einem ganz allgemeinen, globalen Sinn der Fall sein. Kann man jetzt ja von Israel nicht unbedingt sagen, nicht wahr? Dass es jetzt ein Lichtvolk für die Welt wäre. Aber das kommt, das wird alles der Fall sein. Also das ist die Bedeutung von Sonne, Mond und Sterne. Wobei die tiefste Bedeutung natürlich Christus selbst ist. Ja? Christus wird Israel erleuchten und dann kann Israel Licht sein für die Welt. Ja, aber dieses Kapitel ist natürlich voller Geheimnisse. Da ist dann plötzlich die Rede davon, die Frau ist ja schwanger, die ist in Kindesnöten. Da steht ja unmittelbar ein Geburtsvorgang vor sich und da steht der Teufel daneben, der wartet nur drauf, dass er das, was da geboren wird, frisst. Was ist denn das, was da geboren wird? Viele meinen, das sei Jesus und die Frau sei Maria. Das ist natürlich eine ziemlich oberflächliche Auslegung. Nein, nein, da muss man schon etwas tiefer forschen. Bei Jesaja 66, da ist die Rede davon, dass es in der Geschichte Israels plötzlich einen Vorgang gibt, dass ein ganzes Volk plötzlich da ist. Ohne Wehen, ohne im Nu gebiert Israel ein Volk aus sich heraus. Was soll das denn? Wer ist das denn? Und im Jesaja 66, da ist dann die Rede davon, es wird etwas Männliches sein. Männlich. Und jetzt haben wir die Brücke zur Offenbarung. Denn dort gibt es 144 Männer, die plötzlich da sind. In der letzten Zeit, die den Mut haben, dem falschen Christus, dem Antichristen zu widerstehen und ihm nicht die Referenz zu geben und ihn nicht anzubeten. Der kommt ja, nicht wahr, als der falsche Christus mit allerlei Wundern an und viele werden ihn annehmen und anbeten. Aber die 144.000, die sagen, nein, du bist von Satan und sie haben recht. Und sie bezahlen diesen Widerstand mit dem Leben. Und sie werden Märtyrer. Das ist der Männliche, der dann geboren wird. Das ist natürlich alles Bildsprache, nicht wahr? Gar nicht so einfach zu verstehen. Aber die Offenbarung erschließt sich selber, wenn man ja von verschiedenen Seiten an sie herangeht. Naja, und der Drache, der dann dasteht, das ist dann wieder einfach zu verstehen, nicht wahr? Aber haben wir denn das schon mal richtig bedacht? Warum der Drache so auf Israel fixiert ist? Haben wir das schon mal zu Ende gedacht? Weil Gott es in seinem Plan so geordnet hat, dass er die Welt durch ein Volk segnen will, nämlich durch sein Eigentumsvolk. Und der Teufel weiß das. Und deswegen setzt er alles daran, um dieses Volk klein zu kriegen. Jetzt haben wir mal den Schlüssel für den Antijudaismus, der durch die Jahrtausende hindurchgeht. Der Teufel will dieses Volk nicht haben.
Das ist es.
Und all die Völker, die sich im Laufe der Weltgeschichte bemüht haben, dieses Israel klein zu kriegen oder kaputt zu machen, sind letztlich nur Handlanger dieses Drachen. Jetzt können wir vielleicht auch die heutigen politischen Konflikte ein bisschen anders deuten, wenn man das im Hintergrund bedenkt. Hier läuft ein jahrtausendelanges Ringen zwischen Gott und Satan und zwischen Satan und Gott ab. Und der Teufel denkt immer noch, wenn er Israel kaputt kriegt, dann hat er Gottes Pläne endgültig ruiniert. Aber es wird ihm nicht gelingen. Es wird ihm nicht gelingen. Und dann kommt der Teufel ja, wie gesagt, noch einmal am Ende der Zeit, und vielleicht erleben wir das noch mit einem charismatischen Führer, dem alle gehorchen, an dem alle zu Füßen liegen und der mit großen Wundern dann auftritt und versucht es noch einmal. Ja, und er setzt sich dann in ein neues Heiligtum, was in Jerusalem gebaut werden wird. Und viele Juden werden denken, das ist der Messias. Das ist er, auf den wir so lange gewartet haben. Der macht ja Zeichen. Und wer Offenbarung genau liest, Offenbarung 17, da ist dann noch davon die Rede, dass dieses Tier plötzlich kaputt geht, stirbt und dann wieder aufersteht. Und dann werden die letzten Zweifler sagen, ja, also, wenn dieser charismatische Mann plötzlich wieder eine Auferstehung hat, dann muss es doch der Messias Gottes sein. Also der falsche Christus, der macht alles nach, was der echte Christus vorgemacht hat. Also, das ist der Drache, der sein Unwesen treibt. Und in Offenbarung 12, das habe ich jetzt nicht erwähnt, aber ich will es kurz nachtragen, ist ja dann auch die Rede davon, dass dieser Drache aus dem Himmel rausgestoßen wird durch den Erzengel Michael. Ich glaube nicht, dass das jetzt schon der Fall ist. Aber in dem Moment, wo der falsche Christus so seine Weltmachtallüren beginnt, in dem Moment, wo in Jerusalem ein Heiligtum gebaut werden wird, wo dann alle sozusagen gesammelt werden, in dem Moment bin ich davon überzeugt, da ist dann Satan losgelassen. Da ist der Teufel dann losgelassen. Dann wütet er hier auf dieser Erde. Jetzt ist er noch oben und verklagt uns. So, und jetzt, glaube ich, können wir auch den Schritt finden, um die Hure Babylon richtig zu verstehen. In Offenbarung 17, 18 heißt es, die Hure ist eine Stadt. Ja, was denn für eine Stadt? Berlin, Moskau, New York? Ganz bestimmt nicht. Das muss Jerusalem sein. Ja? Jerusalem wird in der letzten Zeit zur Hure. Jerusalem wird in der letzten Zeit zu einem Welt- und Wirtschaftszentrum, auf das sich dann der falsche Christus konzentriert. Und viele, besonders von Israel, aber auch andere, auch Christen, davon bin ich überzeugt, werden ihn anbeten. Die denken, Mensch, das ist der wiedergekommene Christus. Ja, und dann baut er sein Netz, ja, und lässt sich als Gott anbeten. Ja, wie gut, dass dieses Unwesen nur kurze Zeit dann über die Welt, über die Menschheit kommen wird. Also, Jerusalem wird abfallen, das ist die Botschaft. Und was ganz besonders betrüblich ist, diese Hure beklebt sich mit dem Blut der Heiligen. Was ist denn damit gemeint? Wer die Endzeitrede Jesu kennt, der weiß natürlich, was Sache ist. Matthäus 24 hat das Jesus schon angekündigt. Ja, es wird ein Schnitt durch die Familien gehen. Und der Vater wird die Tochter und der Schwiegersohn wird die Mutter. Und die werden sich verklagen und die werden sich in der Familie so entzweien. Die einen werden sagen, nein, das ist nicht der wahre Christus, das ist ein Scheinchristus, der hier sein Theater vor uns aufführt, und die anderen sagen, das glaube ich nicht. Das ist der echte Christus. Guck doch, der bringt Frieden. Guck doch, was der für Wunder tut. Guck doch, was er für die Menschheit jetzt anpackt. Guck doch, dass er die ökologischen und ökonomischen Probleme meistert. Worauf willst du denn jetzt immer noch warten? Und derjenige, der an den echten wiederkommenden Christus glaubt, der wird sagen, ich durchschaue dieses Schauspiel. Es wird also durch die Familien hindurch ein großer Riss gehen. Ja, das ist natürlich dann hier die Aussage, dass das nicht nur ein Riss ist, sondern dass das leider dann auch blutig wird. Ja. Diejenigen, die am wahren Christus festhalten, die werden verraten werden, die werden auch wirklich dann den Schergen und der Polizei dieses falschen Christus ausgeliefert werden. Ja, und dann gibt es, wie gesagt, das ist nur ein Schauspiel von ein paar Jahren, dann gibt es diese interessante Entwicklung, steht alles in Offenbarung 17, 10 Mächtige aus dieser Welt, die also mit dem falschen Christus paktiert haben, ändern plötzlich ihre Meinung, wollen nichts mehr wissen von der Hure, wenden sich also gegen dieses politische und wirtschaftliche Zentrum Jerusalem und bekämpfen es und verbrennen es. Innerhalb weniger Jahre wird dieser ganze Spuk vorbei sein, und dann heißt es sogar, dieser eigentliche Akt der Zerstörung wird innerhalb einer Stunde stattfinden. Innerhalb einer Stunde ist der ganze Spuk vorbei. Da können wir uns jetzt schon drauf freuen, nicht wahr? Dann kommt Christus wieder. Und dann wird dieser Falschmessias gebunden und sein falscher Prophet dazu. Und die Welt wird gereinigt von dem Teufel. Kann man sich gar nicht vorstellen, nicht wahr? Aber ich freue mich sehr drauf. Ein großer Reinigungsprozess wird stattfinden. Christus wird diese letzten Gerichte dann vollziehen. Und dann heißt es ja am Ende von Kapitel 18, alle Apostel und alle Heiligen und alle Himmelsbewohner freuen sich, dass diese Hure Babylon endlich weg ist vom Fenster. Können wir also uns jetzt im Grunde auch schon freuen. Ja, die ganzen Machenschaften Satans, die sind dann alle weg vom Fenster. Ganz neues Durchatmen kann losgehen. Wunderbar. Und das beschreibt natürlich die Offenbarung auch. Und das soll dann auch der Schlussteil dieser Predigt sein. Denn ich habe von der Frau gesprochen, ich habe von der Hure gesprochen. Ich hatte noch nicht gesagt, dass die Frau bewahrt wird in der Wüste, durch diese letzte Drangsalzeit gut hindurchkommt. Aber was wird denn dann noch sein mit dieser Frau, mit den Treuen von Israel? Und das sagt dann tatsächlich die Offenbarung an ihrem Schluss. Kapitel 21 und 22 wird uns ja geschildert. Ja, wenn Christus seine Gerichte vollzogen haben wird, dann geht der Himmel auf. Der Himmel geht auf. Und wir sehen Dinge, die wir nicht für möglich gehalten haben. Wir denken immer, der Himmel, das ist nur dieses unendliche Sternenmeer. Der Himmel ist viel, viel mehr. Die Engländer unterscheiden ja nicht, war zwischen Sky und Heaven. Wir müssen mal wieder uns für den Heaven interessieren. Also für den Himmel, von dem die Bibel sagt, dass es ihn existiert, der jetzt verborgen ist. Warum? Weil unsere Augen ihn nicht sehen können. Weil wir alle sündhafte Menschen sind. Dann aber, wenn die Gerichte alle vollzogen sind, dann gibt es eine neue Menschheit. Und dann hat die ganz andere Augen. Das ist ja wunderbar. Ich habe jetzt auch schon ein neues Auge durch den graue Star-Operation vor ein paar Tagen. Am Dienstag kommt das andere Auge dran. Ist vielleicht ein schönes Beispiel. Ich habe nämlich gestaunt, wie hell plötzlich die Welt war, als ich zum ersten Mal die Binde abgekriegt habe. Manometer, ist die Welt hell. Und jetzt kann ich plötzlich Äste sehen in 150 Meter Entfernung, die vorher nur eine verschwommene braune Masse waren. Jetzt freue ich mich natürlich auf die andere Seite, die ja auch noch dran kommt. Aber man sieht Dinge, die man vorher nicht gesehen hat und die schon da waren. Und wie viel mehr und wie viel großartiger wird es sein, wenn eine neue Menschheit den Himmel von innen sieht, wie er sich öffnet. Und was kommt da runter? Da kommt eine ganze Stadt runter, von Gott gebaut. Die ist jetzt schon da, nur kein Mensch sieht sie. Abraham hat sie kurz gesehen. Mose hat sie auch kurz gesehen. Ja. Mose hätte sonst die Stiftshütte gar nicht bauen können, wenn er nicht einen Blick in das himmlische Urbild hätte tun können. Zwei ganze Leute, na Jesus sowieso. Aber alle anderen haben das noch nie gesehen, was es da gibt. Und da geht der Himmel auf und da kommt eine riesige Stadt, Gold mit Perlen übersät, aus dem Himmel herunter und nimmt dort Platz, wo das alte, zur Hure gewordene und vernichtete Jerusalem stand und wird ein neues Jerusalem. Das wird ein Ding. Da können wir uns aber alle noch sehr, sehr wundern. Gott ist ein Baumeister. Gott kann Städte bauen. Der kann nicht nur Ländereien und Meere und Tiere und Menschen bauen. Nein, der kann auch eine ganze tolle Stadt bauen. Und diese 144.000 Märtyrer, die haben ja dann, kann man alles nachlesen, Offenbarung 20, einen neuen Leib gekriegt. Und die sind dann sozusagen privilegiert. Die dürfen dann zusammen mit Christus im neuen Jerusalem regieren. Und die Völker der Welt, die kommen dann anmarschiert und bringen ihre Gaben. Und den Teufel gibt es nicht mehr. Das ist wahrscheinlich das Unwahrscheinlichste, was es dann zu erleben gibt. Eine Welt ohne Teufel. Und die Menschen kommen aus freiem Antrieb. Wir möchten jetzt das bisschen, was wir haben, unsere Gaben, dem lebendigen Gott geben. Wir verdanken ihm so viel. Es braucht keine Mission mehr. Die Menschen sind nicht verblendet. Der Teufel ist weg. Jeder will den lebendigen Gott sehen und ihm Anbetung geben. Mann, was wird das dann sein? Ja, eine ganz neue Welt, eine ganz neue Menschheit. Und das ist dann die Frau. Ja, die Frau in einem neuen Gewand. Ja, Israel wird dann ein strahlendes Volk sein und wird am Zielpunkt seiner Geschichte sein, nämlich Licht sein für die Welt. Also, das ist mein Versuch, Frau und Hure zu erläutern. Gott segne uns alle, dass wir hineinwachsen durch den Heiligen Geist in diese riesigen kommenden Dimensionen.